Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. In der Schweiz wird seit heute über mögliche Wege für einen Frieden in der Ukraine gesprochen. Fast 100 Staaten beraten bis morgen über erste Schritte für ein Ende des russischen Angriffskrieges. Viele Staats- und Regierungschefs sind dafür in die Schweiz gekommen. Mit konkreten Lösungsansätzen wird aber nicht gerechnet. Russland hatte kein Interesse an der Konferenz gezeigt und wurde auch nicht eingeladen.
Eine Konferenz mit Blick über den Vierwaldstätter See. Doch Russland fehlt am Verhandlungstisch auf dem Schweizer Bürgerstock. Die Gastgeberin schraubt die Erwartungen herunter.
Wir werden hier auf dem Bürgerstock nicht den Frieden für die Ukraine verhandeln oder gar verkünden können. Aber wir wollen einen Prozess für einen gerechten und dauerhaften Frieden inspirieren.
Ukraines Präsident Selenskyj setzt aber darauf, dass von hier ein wichtiges Signal ausgeht. Allein dieses Treffen ist schon ein Erfolg, weil wir hier die Idee vorantreiben, dass internationale Bemühungen Kriege stoppen können. China nimmt trotz Einladung nicht teil. Insgesamt sind Vertreter von 92 Staaten angereist, darunter viele aus Asien, Lateinamerika und Afrika. Für die USA lässt sich Präsident Joe Biden von Vize Kamala Harris vertreten. Im Gepäck hat sie neue Ukraine-Hilfen in Höhe von 1,5 Milliarden US-Dollar. Sie kritisiert das neueste Verhandlungsangebot von Russlands Präsident Putin. Das ist kein Angebot für Verhandlungen, sondern die Ukraine soll aufgeben. Die USA stehen hinter der Ukraine, weil es in unserem strategischen Interesse ist. Und im Interesse von insgesamt 92 Staaten, die einen gerechten Frieden in der Ukraine wollen. In der Schweiz geht es im Kern um einen Minimalkonsens zur nuklearen Sicherheit, etwa was das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja angeht, und eine Absage an den Einsatz von Atomwaffen. Zu sicheren Seewegen für ukrainisches Getreide und zu humanitären Fragen, also dem Gefangenenaustausch und der Rückkehr verschleppter ukrainischer Kinder. Im ARD-Interview zeigt sich Kanzler Scholz bereit, mit Putin zu sprechen, aber nicht um jeden Preis.
Ich habe mit ihm gesprochen vor dem Krieg. Nach dem Kriegsausbruch und habe auch immer gesagt, dass ich das auch mal wieder tun werde. Und so ist es auch, aber es muss der richtige Zeitpunkt dafür sein. Es muss etwas zu bereden geben, das Sinn macht.
Ein Fahrplan für direkte Gespräche zwischen der Ukraine und Russland. Darüber wird in diesen Stunden beraten.
Ja, und am Verhandlungsort auf dem Bürgerstock nahe Luzern ist mein Kollege Markus Preis. Wir haben es gehört, Russland ist nicht dabei. Welche Erfolgschancen hat die Friedenskonferenz dann überhaupt?
Ja, kurz könnte man sagen, keine, wenn man Waffenstillstand oder Einfluss auf den Frontverlauf als Maßstab anlegen würde. Man kann jetzt schon sagen, militärisch wird das Ganze nichts verändern. Worum es geht, ist politischen Druck auf Moskau aufzubauen. Der österreichische Bundeskanzler Karl Nehammer hat bei seiner Ankunft hier gesagt, es geht darum, Verbündete zu finden. Der Westen, der sei viel zu sehr in einer Echokammer, der sei sich immer einig, wenn man auf das Thema Ukraine blicke. Und diese Echokammer, die will man jetzt hier aufbrechen. Rund um den Tisch sitzen eben Länder, die keine Verbündeten unbedingt der Ukraine sind, die auch einen ganz anderen Blick auf diesen Konflikt haben und die zum Teil, wie zum Beispiel Indien, auch freundschaftliche Beziehungen zu Russland pflegen. Mit diesen Ländern möchte man sich verständigen, möchte ausloten, wie könnte ein gerechter Frieden aussehen für die Ukraine. Und wenn man das gelingt, diese Vorstellung zu entwickeln, dann hofft man, dass man irgendwann auch mit Moskau direkt darüber sprechen kann.
Markus Preis, vielen Dank. Die Ukraine war zuvor auch Thema auf dem Gipfeltreffen der G7-Staaten in Italien. In ihrer Abschlusserklärung bekräftigten die G7 ihren Willen, das Land langfristig bei der Verteidigung gegen Russland zu unterstützen. Kanzler Scholz bezeichnete den Beschluss als historisch. Erstmals wurde auf Drängen von Italiens Ministerpräsidentin Meloni auch das Thema Migration in einer eigenen Sitzung besprochen.
Das G7-Treffen, an dem auch weitere Regierungschefs teilnahmen, es stand im Zeichen des Ukraine-Kriegs. Hierzu stehen die konkretesten Zusagen in der G7-Abschlusserklärung. 50 Milliarden Dollar werden der Ukraine zur Verfügung gestellt, finanziert aus den Zinserträgen aus eingefrorenem russischem Vermögen.
Das ist eine Botschaft an Putin, dass es nicht richtig ist, darauf zu setzen, dass die Unterstützung nachlässt. Das ist jetzt eine klare Botschaft.
Gastgeberin Giorgia Meloni sieht den Gipfel in ihrem Land als Erfolg. Erstmals wurde in einer eigenen Arbeitssitzung das Thema Flüchtlinge behandelt. Die G7-Länder wollen stärker mit Transitländern zusammenarbeiten, um gemeinsam gegen Schlepperorganisationen vorzugehen. Dazu sollen die Ermittlungsbehörden untereinander Informationen über Geldströme austauschen.
Wenn wir diese Organisation im Herzen treffen, indem wir ihre Profitströme nachverfolgen, kann das den Unterschied machen in unseren Möglichkeiten, diese Sklavenhändler des dritten Jahrtausends zu bekämpfen. Für Kritiker sind die G7-Beschlüsse beim Thema Armutsbekämpfung oder Klimaschutz viel zu unkonkret. Ein verbindliches Datum für den Ausstieg aus der Kohleverstromung findet sich beispielsweise in der Abschlusserklärung nicht mehr.
Es muss über die Klimakrise geredet werden. Wie können wir das aufhalten? Wie können wir den Ländern, die schon davon betroffen sind, helfen? Wir müssen die Schulden streichen, weil es bahnt sich gerade wieder eine riesige Schuldenkrise an. Die beiden Sachen hängen natürlich auch zusammen. Wer den Schuldendienst weiter leisten muss, hat weniger Geld für Klimaschutz.
G7-Entscheidungen gelten als Absichtserklärungen und sind nicht rechtlich bindend.
In Südafrika hat das Parlament Präsident Ramaphosa für eine zweite Amtszeit bestätigt. Ende Mai hatte die Regierungspartei ANC erstmals seit 1994 die absolute Mehrheit verloren. Sie ist jetzt auf eine Koalition mit der größten Oppositionspartei Democratic Alliance und mehreren kleinen Parteien angewiesen. Ramaphosa regiert das Land seit 2018. Im saudi-arabischen Mekka geht die muslimische Pilgerfahrt Hadsch weiter. Heute am zweiten Tag bestiegen etwa 1,5 Millionen Gläubige den nahegelegenen Berg Arafat, wo der Prophet Mohammed seine letzte Predigt gehalten haben soll. Dies gilt als Höhepunkt des Hadsch. Die Pilger leiden dieses Jahr unter besonders hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad. Mit Anlagen, die Wasser versprühen, wird versucht, ihnen Linderung zu verschaffen. In London standen heute gleich zwei Mitglieder der royalen Familie im Mittelpunkt. Bei der traditionellen Geburtstagsparade Trooping the Colour jubelten tausende Menschen König Charles III. Zu. Viel Aufmerksamkeit bekam aber auch Prinzessin Kate.
Eigentlich ist es sein großer Tag. Die traditionelle Geburtstagsparade Trooping the Colour für König Charles III. Und dennoch feiern die Britinnen und Briten heute nicht nur nachträglich seinen 75. Geburtstag, sondern vor allem das Wiedersehen mit Prinzessin Kate. Es ist ihr erster öffentlicher Auftritt, nachdem die 42-Jährige ihre Krebserkrankung vor rund 2,5 Monaten bekannt gab. Gestern hatte sie überraschend angekündigt, an den Feierlichkeiten teilzunehmen. König Charles III. Legt wegen seines Krebsleidens die Paradestrecke nicht wie üblich zu Pferde, sondern in einer Kutsche zurück. Charles hat eigentlich im November Geburtstag. Wegen des britischen Wetters findet die Zeremonie jedoch traditionell am 2. Juni-Wochenende statt. So hielt es auch schon seine Mutter, Queen Elizabeth II. Heute allerdings ziehen die mehr als 1.400 Soldaten und 400 Musiker zunächst durch den Londoner Regen. Für tausende Zuschauer kein Grund, dem royalen Highlight fernzubleiben. Auch Gegner der Monarchie sind gekommen, um deren Abschaffung zu fordern. Pünktlich zum Höhepunkt und Abschluss der Parade, dem Flug der Royal Air Force über den Buckingham Palace, spielt das Wetter dann doch noch mit. Das schönste Geburtstagsgeschenk an diesem Tag ist für die Zuschauerinnen und Zuschauer aber wohl das Comeback der Princess of Wales.
Im Vorrundenspiel der Fußball-Europameisterschaft hat die Schweiz 3:1 gegen Ungarn gewonnen. Die Schweizer konnten das Spiel nach langer Führung klar für sich entscheiden. Als Sieger ging am Abend auch das spanische Team hervor. Die Partie gegen Kroatien gewannen die Spanier mit 3:0.
Das ist der jüngste EM-Spieler aller Zeiten. Lamine Yamal, 16, trifft mit Spanien auf Kroatien. Die Spanier in Rot mit einer Mischung aus jungen und routinierten Spielern. Zu denen gehört auch Alvaro Morata, der nach 29 Minuten das 1:0 erzielt. Gut 3 Minuten später sehen die Fans im Berliner Olympiastadion den nächsten Treffer für Spanien. Fabian Ruiz mit dem 2:0. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Auftritt des 16-jährigen Jamal, dessen Flanke das 3:0 von Carvajal einleitet. Die Fans vom dreifachen Europameister begeistert. Zweiter Durchgang, Elfmeter Kroatien. Der Ball im Nachsetzen zwar drin, aber der Treffer irregulär, weil Vorlagengeber Perisic zu früh im Strafraum ist. Es bleibt beim 3:0 für Spanien.
Ausgelassen feiern die Schweizer in Köln den perfekten Start in die EM. Bereits nach 11 Minuten gehen die Eidgenossen in den roten Trikots in Führung. Nach Vorlage von Aebischer trifft der Ex-Nürnberger Dua zum frühen 1:0. Auch in der Folge bleiben die Schweizer dominant und belohnen sich kurz vor der Pause. Der auffällige Aebischer erhöht aus der Distanz auf 2:0 in einer einseitigen ersten Hälfte. Nach dem Seitenwechsel wachen die Ungarn auf und kommen in einer nun ausgeglichenen Partie in der 66. Minute durch Varga zum Anschlusstreffer. Doch in der Nachspielzeit nutzt Embolo einen schweren Fehler des Leipzigers Orban und lupft ein zum 3:1 Endstand. Ein verdienter Schweizer Sieg im ersten Gruppenspiel.
Auch Deutschland muss in der EM-Vorrunde noch gegen Ungarn und die Schweiz antreten. Beim Eröffnungsspiel gegen Schottland gestern Abend zeigte sich das DFB-Team bereits in bester Form. In München bezwang die Mannschaft von Trainer Nagelsmann die Schotten mit 5:1. Der Sieg sorgte für euphorische Stimmung auf den Fanmeilen im ganzen Land. Und auch die Spieler geben sich nach der ersten Partie selbstbewusst.
Jetzt nur nicht durchdrehen. Vor allem die jungen Nationalspieler versuchen am Tag nach dem Auftaktspektakel das Erlebte zu verarbeiten. Der 5:1-Sieg gegen Schottland begeistert die Mannschaft und das ganze Land.
Es war für uns total wichtig, dass wir gut in das Turnier reinstarten, dass wir ja, uns als Mannschaft ein gutes Gefühl holen, aber natürlich auch irgendwie Deutschland ein gutes Gefühl geben.
Der ersehnte Start in das Heimturnier. Bei den Public Viewings in ganz Deutschland feiern die Fußballfans die deutsche Mannschaft. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat geliefert.
Wir wissen, dass es ein erster Schritt war, aber ein sehr guter erster Schritt, auf den wir aufbauen können. Wenn man die letzten Turniere sieht, auch die letzten Eröffnungsspiele, dann war es schon sehr, sehr wertvoll.
Das schnelle 1:0 durch Florian Wirtz hilft, die große Nervosität zu beenden. Das deutsche Team startet in die Euro mit viel Wucht und Effektivität. Viele Spieler holen sich neues Selbstbewusstsein für die kommenden Aufgaben. Wirtz, Musiala, Havertz, die Entscheidung schon in der ersten Halbzeit.
Für uns war es wichtig, dass wir irgendwas auslösen hier heute. Und die Fans sollen gerne auf dieser Welle weiterreiten. Wir wissen, dass Mittwoch ein stärkerer Gegner wartet.
Für das Spiel gegen Ungarn hilft die Erkenntnis, dass sich auch die Einwechselspieler sofort bei dieser Europameisterschaft zurechtfinden. Niklas Füllkrug und Emre Can komplettieren mit ihren Toren den perfekten Start ins Turnier für die deutsche Mannschaft und ihre Fans.
Und jetzt die Lottozahlen. 3, 16, 30, 31, 38, 49, Superzahl 8. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 16. Juni.
Im Osten und Süden ist es unter Hochdruckeinfluss recht freundlich, sonst sorgt ein Tief bei Schottland für wechselhaftes Wetter. Heute Nacht fällt im Südosten noch Regen, im Westen und Nordwesten gibt's gelegentlich Schauer, sonst teils wolkig, teils klar und trocken. Morgen in der Nordwesthälfte meist viele Wolken und gebietsweise nass, am Nachmittag auch Gewitter. In der Südosthälfte ist es freundlicher mit nur lokalen Schauern. Heute Nacht verbreitet um oder etwas über 10 Grad, im östlichen und südlichen Bergland teilweise nur einstellige Werte. Morgen in Nordseenähe und im westlichen Bergland unter 20 Grad, im Osten dagegen sommerlich warm. Ab Montag deutlich wärmer, dazu mehr Wolken als Sonne und teilweise kräftige Schauer und Gewitter, am freundlichsten im Osten und Südosten. Am Dienstag sind lokale Unwetter durch Starkregen möglich, am Mittwoch geht es dann etwas ruhiger zu.
In den Tagesthemen um 21.50 Uhr mit Jesse Wellmer schauen wir auf die SPD, die sich jetzt doch schärfere Sanktionen beim Bürgergeld vorstellen kann. Und wir fragen, was die Ukraine-Konferenz in der Schweiz bringen kann. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend.